Aktiv Radyo Interview.
Und immer wenn's Bing macht, dann heisst ganz herzlich willkommen bei Aktiv Radio, bei Interview von Aktiv Radio. Wir begrüßen immer die interessantesten Gäste überhaupt in der Schweiz, die möglich sind. Und heute haben wir jemanden, der, wenn wir sagen, eine grosse Karriere hinter sich hat und im Journalismus tätig war und heute, wenn wir sagen, fast ein bisschen als Psychologe unterwegs ist ein bisschen. Und wer könnte das sein? Es ist ein Journalist, der Fernsehen gemacht hat. Er hat Fernsehen in der Schweiz gemacht. Er hat Fernsehen in Deutschland gemacht. Und er ist letztendlich jetzt bei Fritz und Frenzy gelandet. Jetzt sagen vielleicht viele, wie ist das möglich, dass jemand, der populär war und vor und hinter der Kamera und vor und hinter dem Mikrofon plötzlich bei einer Zeitschrift landet, wo Fritz und Frenzy hat. Vielleicht kennen viele das gar nicht. Jetzt wollen wir mehr wissen über Nick Niethammer. Er ist 1962 geboren und er ist heute hier bei uns bei Aktiv Radio. Herzlich willkommen, Nick Niethammer.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Nick, ich habe gesagt, du hast eigentlich eine gewaltige Karriere hinter dir. Du bist einer der wichtigsten Begleiter von Roger Schawinski in der Fernsehstruktur, also sprich Tele Zürich, sprich Tele 24. Du bist nachher auch auf Deutschland gegangen, zu Sat 1, das heisst glaube ich Pro7 Sat 1. Mhm. Und der Roger Schawinski hat dort eine geschäftsleitende Funktion gehabt. Du hast eher eine redaktionelle Funktion gehabt. Der Urs Rohner, der nachher mitgemacht hat bei der Credit Suisse Versenken, ist ebenfalls mit euch dort gewesen. Und jetzt bist du bei einer Zeitschrift gelandet, wo es eigentlich um ältere Dasein geht, wo es um Jugendliche geht, wo es um Schulen geht und wo es doch auch ein bisschen um Psychologie geht. Wenn ist bei dir intern der Bruch passiert auf eine Art, also von dem klassischen Tagesjournalismus mehr oder weniger über zu einer doch fundierten Schreiberaktivität?
Ja, also der Bruch ist nicht von heute auf morgen passiert. Ich würde es auch gar nicht als Bruch bezeichnen. Ich meine, bei Sat 1 war es eine unglaublich spannende, aufregende Zeit gewesen. Ich meine, Deutschland ist der zweitgrößte Fernsehmarkt auf der Welt. Sat 1 ist der zweitgrößte Sender, Privatsender. Also beim zweitgrößten Sender, im zweitgrößten Fernsehmarkt der Welt, können dort eine wichtige Funktion innehaben. Ich war Magazinchef gewesen, nachher Chefredakteur bei Sat 1. Ich glaube, ich 250 Leute unter mir und ein Budget von 400 Millionen Euro. Das sind die ganz grossen Räder, an denen man dreht. Und ich habe dann später nachher auch einen Wochenjournalismus gemacht. Ich bin also einen Tagesjournalismus weg, Wochenjournalismus bei der Schweizer Illustrierten. Und jetzt mache ich einen Monatsjournalismus beim älteren Magazin Fritz und Frenz. Ich habe mich also ein bisschen entschleunigt und finde das unglaublich angenehm und wohltuend und könnte mir gar nicht anders mehr vorstellen.
Wo liegt eigentlich deine Kompetenz, den Eltern zu sagen, was sie machen sollen oder was sie fühlen sollen? Vorher hast du eigentlich auf dem Fernsehen eben ein Magazin produziert. Hast du gewusst, ich habe 30 Minuten Zeit oder ich habe 10 Minuten Zeit, je nachdem, wie lange das Magazin halt dauern durfte. Und hast du eine Information überbringen. Das war vielleicht mal einmal live gewesen, vielleicht war es aber auch zusammengeschnitten gewesen. Und jetzt bist du, wenn wir sagen, in einem sehr langsamen Medium, wo du plötzlich irgendwie sehr strategisch über ältere und junge Menschen schreibst.
Ja, wo liegt meine Kompetenz? Also zuerst einmal, ich bin selber Vater von zwei Kindern. Der Sohn ist 15, die Tochter ist 13. Also da kommt doch einiges zusammen so an Erfahrung. Zum anderen ist es vielleicht einfach die Erfahrung, die ich in vielen Jahren durfte sammeln als Journalist. Also wie erzählt man Geschichte? Was ist eine gute Geschichte? Was interessiert? Ich glaube, das Wichtigste ist als Medienschaffende heute, dass man die Leserinnen und Leser, Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer nicht langweilen. Und das versuchen wir mit unserem Magazin und das klingt uns ganz ordentlich gut, würde ich sagen.
Aber nochmal, wo ist das passiert? es gibt noch viele andere, die ja auch Väter sind, oder, auf dieser Welt. Oder? Und die sind ja nicht verantwortlich für ein Magazin wie Fritz und Frenzi. Wie heisst es eigentlich ganz genau? Wir
das Eltern? Heisst das Schweizer Elternmagazin Fritz und Frenzi, genau so.
Woher kommt Fritz und Frenzi?
Ja, das ist so eine Müller und Huber oder lustige so? Geschichte. Also Ellen Ringier, sie hat das Magazin und auch die Stiftung Elternzeit, das ist ja eine gemeinnützige Stiftung, die dahinter steht, hinter dem Elternmagazin Fritz und Frenzi. Sie hat das 2001 gegründet und auf der Suche nach dem Namen ist man dann auf das Fritz und Frenzi gekommen, weil man beide Geschlechter wollen abbilden. Es ist einmal im Raum gestanden noch Saugofen als Titel, aber von dem haben wir wieder Abstand genommen. Und vielleicht noch eine Bemerkung zum Thema Psychologe. Also ich würde mich niemals als Experte oder Psychologe bezeichnen, im besten Fall als Hobbypsychologe. Und ich mache das Magazin auch nicht nur allein. Wir sind ein ganz feines Team von Kolleginnen und Kollegen. Die meisten, fast alle, sind selber Mutter oder Vater, bringen also enorm viel Erfahrung mit. Und wir haben auch sehr viel Input aus der Leserschaft. Wir haben, glaube ich, ein gutes Standing bei Expertinnen und Experten. Und meine Funktion ist es eigentlich, zu überlegen, was können Themen sein, die Eltern interessiert und wie gehen wir die Themen an, wie setzen wir sie um, verständlich und so, dass der Leser, die Leserin einen Mehrwert hat beim Lesen. Das ist eigentlich meine Hauptaufgabe.
Es wird immer wieder schwieriger, Printmagazine an die Leute herzubringen. Online, Handy, PC, Laptop, Tablet, was auch immer. Oder Podcast, vielleicht im Zug oder Stöpsel in den Ohren. Aber ein Print hat immer wieder schwieriger. Also, du hast ja das selber mal miterlebt. Also jetzt bist du, wenn wir sagen, ein bisschen unter der Fuchtel von der Ellen Ringier. Sie ist Stiftungspräsidentin, die das Magazin rausgibt. Und du bist auch mal bei der Schweizer Illustrierten gesehen. Man hat die geholt zur Schweizer Illustrierten, weil man gesagt hat, man braucht jetzt jemanden, der das Ding wieder zum Fliegen bringt. Und ein paar Jahre später hat man dir gesagt, eigentlich ist das jetzt nicht so gut, jetzt wollen wir die eigentlich nicht mehr haben. Bist du froh, heute eben in so einem Fahrwasser zu sein, wo ein bisschen tümpelt gegenüber anderen Sachen, wo du wie ein Fußballtrainer bist, fast ein bisschen gesehen. Also, solange du Goal schiessest, bist du der beste Fußballtrainer der Welt, oder? Und sobald vielleicht mal eine Saison lang die Goal ein bisschen ausbleiben, dann wird man als Trainer sofort ausgewechselt. Wenn du jetzt Schweizer Illustrierte, die Stelle dort beim Ringier-Konzern und jetzt in einer Stiftung von der Ellen Ringier, die jetzt mit dem Ringier-Konzern nichts zu tun hat, das ist einfach die Person, die per Zufall kompatibel ist mit beidem. Wenn du das vergleichst, dein Leben in der Schweizer Illustrierten und dein Leben bei Fritz und Frenzi.
Yes, das sind jetzt gerade sehr viele Fragen. Also zuerst muss ich zwei Sachen korrigieren. Ich bin nicht unter den Fuchteln von Ellen Ringier. Ganz im Gegenteil. Ich habe noch nie in 35 Jahren so viel Beifreiheit gehabt als, oder erlebt als Chefredakteur. Die Stiftungsratspräsidentin und übrigens auch der Geschäftsführer, der Tobias Winterberg, lässt die Redaktion komplett in Ruhe. Also ich bin 100% autonom in dem, was die Redaktion macht, welche Themen wir aufgreifen und wie wir sie umsetzen. Also da bin ich komplett frei wie noch nie. Ich das erlebt habe. Zum anderen im Fahrtümpeln würde ich jetzt auch nicht gerade sagen. Also Schweizer Elternmagazin Fritz und Frenzi ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Also wir haben innerhalb von 7 Jahren 100'000 Leserinnen und Leser dazugewonnen, printmäßig. Wir sind bei 247'000 Leserinnen und Leser, ausgewiesen von der WEMF. Das ist ausserordentlich erstaunlich. Es gibt wenige Printmagazine in der Schweiz, die so eine Erfolgskurve haben, die einfach jedes Jahr Leserinnen und Leser dazu gewinnen, während andere verlieren. Also von dort fühle ich mich pudelwohl. Und wenn du zum Unterschied fragst von den Schweizer Illustrierten, gut, das ist das Tempo. Die Schweizer Städte ist ein Wochenmagazin, Fritz und Frenzi ist ein Monatsmagazin, wobei wir natürlich einen ganz pfiffigen Online-Auftritt haben und da passiert ja rund um die Uhr etwas, wo ich auch mitverantwortlich bin. Aber der grosse Unterschied ist schon, die Schweizer Illustrierten surfen natürlich ähnlich an der Oberfläche. Das sind eher die seichten Geschichten gefragt, also die gut viel Geschichten. Während Fritz und Frenzi schon dort her schauen und herfasst, wo es auch weh tut, wo auch unbequeme Themen sind, wenn es um Cybermobbing geht oder um sexuellen Missbrauch, häusliche Gewalt, das sind alles schwere Themen. Suizid, Depressionen. Das sind Themen, die wir auch aufgreifen und dann ist es umso wichtiger, dass man sich sorgfältig und mit der nötigen Sorgfalt angeht und ich glaube, das klingt uns recht gut.
Du hast es gerade angesprochen, Probleme von diesen Eltern, sei das bis zu Suizidgedanken von den Kindern oder von den Eltern selber, also hochtragische Momente, die hier abgehandelt werden. Glaubst du nicht, wir haben im Zeitgeist jetzt ein bisschen übertrieben? Also sprich die Woke-Geschichten, sprich die Gender-Geschichten, sprich im ESC gewinnt jemand, der sagt, ich bin non-binär, und der geht nachher zum Bundesrat und sagt, du musst unbedingt ein drittes Geschlecht einführen. Ist es nicht so, dass etwa 99,9% das eigentlich nicht mehr hören können und es hängt das ein bisschen zum Hals aus? Ist das nicht fast ein bisschen riskant, wenn ihr auch auf dieser Welle lauft?
Wir greifen Themen auf, glaube ich, die den Eltern auf der Seele brennen. Und wir haben ja wirklich, wir machen regelmässig Befragungen in der Leserschaft. Wir sind selber ein Team von Vätern und Müttern, die wiederum sind in Beziehungsnetz drin, im Elternrat, nehmen da Austausch mit anderen Eltern teil. Also ich glaube, wir haben einen guten Querschnitt und ein gutes Gespür für Themen, die Eltern interessieren. Und wenn du die Themen ansprichst, jetzt Woke und Gender, da die tun wir jetzt nicht speziell, würde ich sagen, speziell beackern und bewirtschaften. Wir haben natürlich schon Geschichten gemacht über Transsexualität oder über das Leben im falschen Körper. Aber das sind dann Themen, wo man auch sehr, sagen wir mal, sehr populär wissenschaftlich angehen. Das ist ein bisschen unser Fokus. Die Rückmeldungen, gerade auf solche Geschichten, sind bei uns in der Regel sehr, sehr positiv. Weil man einfach auf eine sehr unaufgeregte Art an die Themen hergehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen unser Geheimnis. Wir tun da nie, versuchen zumindest nie mit dem Zeigefinger, mit dem Mahnfinger erhoben. Also wir gehen nicht her und sagen, ihr Eltern macht alles falsch oder ihr seid unfähig oder eure Kinder missraten alle, wenn ihr nicht das und das macht. Sondern wir zeigen im besten Fall auf Hilfestellungen, wir geben Tipps, wir ordnen ein, wir geben Analysen. Und wir sind im besten Sinne Wegbegleiter in schwierigen und aber auch in guten Zeiten mit Kindern.
Wir kommen darauf zurück, auf Fritz und Franzi, und deine Aufgabe dort. Machen wir einen Hüpfer in deine Jugend. Wann hat der Journalismus bei dir angefangen?
Ich habe immer schon wahnsinnig gerne Aufsätze geschrieben in der Schule. Das war immer mein allergrösstes. Ich konnte einen Aufsatz schreiben. Also mein schönster Ferientag oder ein Wochenende mit meinen Grosseltern. Und dann sind das so Themen gewesen, wo ich dann sehr farbig und sehr blumig aufgeschrieben habe. Und die verschiedenen Deutschlehrer, die ich hatte, bis auf eine Kante, die sind in der Regel recht entzückt gewesen und haben das Gefühl, doch, der Bub, der junge Mann, der kann schreiben. Meine Mutter war selber Journalistin. Sie hat lange Zeit für das St. Galler Tagblatt geschrieben und für die Ostschweiz, eine Zeitung, die es heute nicht mehr gibt. Sie war sogar einmal USA-Korrespondentin. Also eine längere Zeit hat sie in den USA gelebt und hat dort für eine Zeitung geschrieben. Und also eine der ersten Frauen überhaupt in der Schweiz. Und von dort ist mir das ein bisschen mitgegeben worden. Mein Vater ist Schriftsetzer, hat Schriftsetzer gelernt und hat in einer Druckerei gearbeitet. Also von dort ist mir das ein bisschen mit ins Blut gegeben worden. Und ich habe dann später das MATZ gemacht, das Medienausbildungszentrum in Luzern. Ich glaube, der erste oder der zweite Grundkurs, den es gegeben hat. Und von dort war eigentlich dann der Weg vorgespuren gewesen.
Du bist dann irgendwann zum Fernsehen gekommen. Wie bist du bei dem Tele Zürich oder Fernseh Zürich gelandet?
Ja, ein bisschen auf Umwegen. Also ich habe tatsächlich zuerst Fernseherfahrung gesammelt beim Schweizer Fernsehen. Ich war beim Karussell. Vielleicht gibt es noch Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich mögen, an die Vorabendsendung erinnern. Ganz ein tolles Format. So live, eine halbe Stunde mit Publikum im Studio, vielen Einspielern und Gästen und so weiter.
Und deine Aufgabe war was?
Und ich war dort der Reporter und konnte tolle Geschichten machen. Man ist viel mit dem Helikopter rumgeflogen und hat irgendwie verrückte Geschichten. Also so Wunschreportagen zum Beispiel. Also es hat sich ein Zuschauer hat sich irgendwie gewünscht, eine Reise zum Mittelpunkt der Schweiz innerhalb von 14 Stunden umgesetzt. Und ich bin dann in den Heli gestiegen mit einem Kamerateam und habe dokumentiert quasi die Suche nach dem Mittelpunkt der Schweiz.
Das war ja auch der Star von Meschbacher, oder?
Ja, er war
dabei,
der Kurt Schad und so ganz früher noch. Heidi Abel und wie sie alle geheissen haben, also das ist unglaublich
spannend. Aber wie bist du dort dazu gestossen, jetzt bist du das Weiss, oder?
Nach dem Matz. Ich habe das Matz gemacht, das Medienausbildungszentrum.
Und das ist der hat die SRG nach Leuten gesucht, die das Matz gemacht haben?
Ja. Ja, ich habe dort mich beworben und habe nachher eine Stelle bekommen. Leider ist dann das Karussell eingestellt worden im Sommer 1988. Ich habe dann noch ein halbes Jahr beim Sport gearbeitet. Bei der Sportredaktion vom Schweizer Fernsehen, gerade zu den, während der Olympischen Spiele in Seoul. Ich bin allerdings nicht nach Korea gereist, sondern habe die Redaktion in Zürich verstärkt. Auch eine spannende Zeit. Und dann habe ich über Kontakt können, zu den Schweizer Städten wechselt. Der Peter Rothenbühler hat dort gerade neu übernommen. Und er hat ein junges Team zusammengestellt. Und irgendwie konnte ich ihn überzeugen, dass ich der richtige Mann bin und zu dem Team passe. Und was vielleicht noch interessant ist, das war eine Zeit noch, 1988, zumindest das erste Jahr, wo die SI noch so, nicht so ein People-Magazin war, sondern noch so ein Reportage-Magazin. Also der Stern. Der deutsche Stern war das Vorbild. Man hat die grossflächigen Reportagen gemacht. 15, 20 Seiten, mit dem ersten Mal 6 Doppelseiten, Bilder und so. Auslandreportagen, verrücktes Zeug, das heute gar nicht mehr möglich wäre. Und das sind aufregende, spannende, intensive Jahre. Ich bin fast jede Woche irgendwie ins Flugzeug gestiegen und irgendwo hingeflogen. Und habe natürlich auch viel Geschichte aus der Schweiz gemacht. Und das ist eine Zeit, die ich nicht mehr missen möchte. 6 Jahre war ich dort, 88 bis 94 bei der SI als Reporter.
Und irgendwann hat dann der Roger Schawinski gesagt, ich will nur Radio machen, das könnte man ja auch verkaufen, das Radio. Und hat auch von Fernsehen machen,
genau.
Eben Tele Zürich.
Genau.
Und er war halt schon ein Pionier gewesen. Also ich kann mich gut erinnern, beim Radio, wo er auf dem Pizzo Gropera gesendet hat und wo er irgendwie dreimal fast verhaftet ist worden und wo der Schweizer Bundesrat und das Parlament hat versucht, eigentlich das private Radio zu unterbinden, sind Tausende von Leuten auf der Strasse in Bern, in Zürich, in Basel und überall zugunsten von Roger Schawinski. Und anstatt dass er dann ins Gefängnis musste, hat man ihm eine Sendekonzession gegeben. Also das war so der Anfang, gewesen, wo Leute, die Pizzo Gropera gehört haben, ich habe sogar miterlebt, wie das Pieps gemacht hat plötzlich. Oder? Also, yeah. Jetzt kommen Carabinieris, jetzt kommen sie. Und dann hat es Piep gemacht und so. Und das hat sehr viel ausgelöst. Und dann irgendwann ist Fernsehen. Also das war auch wahrscheinlich für Roger Schawinski ein riesengroßer Schritt gewesen. Also Radio machen, sage ich jetzt mal, das ist technisch möglich. Das ist machbar, das funktioniert, das ist nicht so wahnsinnig teuer. Es kostet gleich viel Geld, aber nicht so viel wie Fernsehen. Das war ja wahrscheinlich ein mega Schritt in das Fernsehbusiness hinein. Und du bist gekommen, du hast eigentlich schon Fernseherfahrung gehabt, dank der SRG.
Genau, also ich war einer von den ganz wenigen dort. Ich glaube, der Matthias Ackeret, der ja auch zum Gründungsteam gehört, heute Chef von persönlich.com, er hat auch ein bisschen Fernseherfahrung, ich glaube, von CH4 hat das geheißen, oder Schweiz 4. Aber es sind wenige gewesen. Tatsächlich, das war ja auch ein bisschen auch das Geheimnis vom Roger, dass er wirklich ein Team zusammengestellt hat von jungen Wilden, würde ich fast sagen, die mit Leidenschaft und mit Enthusiasmus und mit Begeisterungsfähigkeit dabei gewesen sind und vielleicht jetzt nicht unbedingt sich auszeichnet haben, ja sehr viel Fernseherfahrung, schon zum Teil journalistische Erfahrung, aber ich bin sicher einer von denen gewesen, der am meisten Fernseherfahrung mitgebracht hat. Und vielleicht noch interessant, so unsere allererste Begegnung, wir haben uns vorher nicht gekannt, Roger und ich, das war im Sommer, 1994, also wenige Monate vor dem Start, es ist ein Bewerbungsverfahren gelaufen, man hat sich dann vorstellen beim Roger. Und ich weiß noch sehr gut, ich habe ihn getroffen in seinem Büro, dort mal noch bei Radio 24. Und also, ich glaube, von der ersten Minute an hat die Chemie gestimmt zwischen uns, aber auch die Begeisterungsfähigkeit, die Leidenschaft, der unglaubliche Wille, etwas zu schaffen und zu kreieren. Und er hat mir dann dort ganz aufgeregt, an dem Tag, wo ich ihn besuchen und mich vorgestellt habe, hat er mir die kleine Kamera gezeigt, mit der er mir dann hätte filmen oder dann tatsächlich gefilmt hat. Das war ja noch VHS, also noch das Format vor der ganzen digitalen Geschichte, die es dann später gegeben hat. Und dann gesagt, mit dieser Kamera werden wir die besten Bilder machen und wir werden den Schweizer Fernsehen so etwas von abtröchen. Sachen und so. Also ich habe jetzt schon gedacht, ist jetzt der Mann leicht grösserwahnsinnig oder wie muss man das beurteilen? Aber er hat mich tatsächlich angesteckt mit seiner unglaublich mitreißenden Art. Und von dort bin ich dann glücklich gewesen, dass ich das Go bekommen habe und die Zusage im Team dabei sein durfte. Wir sind dann im Oktober aufs Handy gegangen.
Wie lange bist du bei Hele Zürich gewesen?
Ich bin etwa, was sind das gewesen? 94 bis 99. Also das sind etwa 5 Jahre gewesen. Ich habe die ganzen Stationen erlebt. Zuerst als VJ, als Videojournalist. Und dann später bin ich Chefredakteur geworden und dann auch noch Programmleiter. Und dann habe ich auch noch Tele 24 mit aufgebaut. Also in wichtigen Funktionen.
Genau, also Tele Zürich hat Bestand gehabt. Tele Zürich hat dann den Besitzer gewechselt. Das gehört in die CH Media Gruppe rein. Ja. Zur Familie von Peter Wanner. Und Tele24 hat ein relativ kurzes Leben gehabt. Dort hat man sich wahrscheinlich ein bisschen übertoben.
Tatsächlich. Das sagt der Roger heute auch. Das war tatsächlich etwas, wo man ein bisschen unterschätzt hat. Man hat nicht die nationale Werbung bekommen. Mit der hat man ja sehr, auf die hat man ja sehr gehofft. Und die ist ausgeblieben oder nicht in dem Mass eingespielt worden, wie man das sich erhofft hat. Und Schweizer Fernsehen, muss man sagen, hat sich natürlich in dieser Zeit dann schon wahnsinnig Mühe gegeben. Die sind dann schon ein bisschen aus dem Tiefschlaf gekommen, wo wir an den Start gegangen sind. Also, wir sind halt einfach wahnsinnig schnell gewesen, gerade so bei den Blut- und Tränengeschichten und Unfällen und Verbrechen. Und das braucht es halt auch bei so einem tagesaktuellen News-Medium. Also ich mag mich an eine Szene erinnern, wo es irgendeinen Hotelbrand gegeben hat in Zürich. Und ich war dort vor Ort gewesen, halt sehr, sehr schnell. Also wir haben eine Meldung bekommen, dass es brennt. Ich bin losgedüsen mit meiner kleinen Kamera, gefilmt und mit dem Einsatzleiter geredet. Und ich war eigentlich im Prinzip am Zusammenpacken gewesen, wo das Schweizer Fernsehen mit der Equipe, mit dem VW-Büsschen vorgefahren ist, mit dem Kameramann und dem Tönler und dem Realisator. Und ich glaube, Licht hatten sie auch noch dabei gehabt. Und ich habe dann gesagt, wenn sie sehen wollen, wie es brennt hat, dann können sie schnell bei mir in den Sucher hineinschauen. Und das haben sie nicht so cool gefunden. Aber sie haben sich dann schon wahnsinnig Mühe gegeben und haben das Gefühl gehabt, sie müssen jetzt auch ein bisschen schneller vor Ort sein, wenn es uns gibt als Konkurrenz.
Also Tele24 war dann eigentlich Geschichte gewesen. Ja, ist auch nicht übernommen worden, glaube ich, oder?
Nein, das ist ja dann eingestellt worden.
Dann hätte er müssen einstellen. Ja. Wobei der Tagesanzeiger hat das ja auch fertig gebracht, einen Fernsehsender aufzubauen. Und dann wieder einstellen, relativ schnell.
Ja.
Genau. Also, und dort ist ja sicher genügend finanzieller Background wert da gewesen, um das noch weiterzuziehen. Mhm. Und trotzdem hat es halt nicht funktioniert. Also Fernsehen machen im professionellen Stil, das ist teuer.
Das ist so, ja. Und trotzdem ist es natürlich wirklich eine fantastische Zeit gewesen. Also das Tele Zürich, vor allem mit den Anfängen, das ist jeden Tag Rock'n'Roll gewesen. Oder? Man ist am Morgen ins Büro gekommen und hat nicht gewusst, was einem den Tag erwartet. Wir haben das meiste aus dem Tag raus gemacht. Es hat auch keine langfristige Planung gegeben. Ich rede jetzt wirklich von den ersten Jahren. Es ist dann alles immer professionalisierter geworden. Man hat dann eine Inputstelle geschaffen und so weiter. Und einen Produzent und so. Aber in den Anfängen, wir waren 16 Videojournalisten und Journalisten gewesen. Wir sind am Morgen quasi vor einem leeren Blatt Papier, respektive vor einer leeren halben Stunde Sendung gestanden und haben gesagt, was machen wir jetzt? Und der eine ist dann in den Zoo gefahren, hat mal geschaut, wie es der Tiger geht. Und der nächste hat irgendwie den Polizeifunk abgelassen und der dritte hat irgendwie sich irgendwie sonst eine Geschichte überlegt. Und ja, und dann ist man irgendwie zurück und hat das Zeug zusammengeschnitten, zusammengebastelt und am Schluss hat es eine Sendung gegeben.
Also du hast jetzt eigentlich so einen richtigen Schalk im Gesicht, wenn ich sehe. Und jetzt denken wir wieder an Fritz und Franzi, dann ist ja der Schalk eigentlich vorbei. Also kein Blut und kein Feuer und kein gar nichts.
Ja, aber das genieße ich total. Also ich muss sagen, also wenn hat man denn als Journalist, und ich mache jetzt das doch schon ein paar Jahre, die seltene Gelegenheit, dass sich berufliches und privates so wunderbar vermischt wie jetzt bei mir. Also ich habe es gesagt, ich bin Vater von 2 Kindern. Ich erlebe sehr viel zusammen mit meiner Frau, was Erziehung betrifft und die ganze Herausforderung, die es mit sich bringt. Und das irgendwie auf eine Art dann können verbinden, verweben, verknüpfen mit meinem Beruf, also mit der Aufgabe, ein Elternmagazin zu machen, wo eben die Themen aufgreift und so umsetzt, dass Eltern etwas davon haben. Das ist fantastisch. Also eine sinnstiftendere Arbeit könnte ich mir gar nicht vorstellen.
Aber du bist eigentlich ein Zeitgeistvater, weil du bist ja nicht gerade der jüngste und knusprigste Vater, den man sich vorstellen kann, oder? Du könntest ja theoretisch Grossvater sein.
Das ist richtig, ja. Ja, ich bin relativ Sportvater. Aber ich sage immer, also, wenn man noch auf Bäume hochklettern kann mit den Kindern, ist man noch nicht zu alt. Und Velofahren, solange ich sie noch im Griff habe, die Jungs und der Bub und das Mädchen, wenn sie nicht mit dem E-Bike unterwegs sind, sondern ohne Bio also nur Bioantrieb und ohne Wumms, dann ist immer noch gut. Ja.
Du machst bis 8000 Kilometer pro Jahr auf dem Velo. Wann hast du überhaupt noch Zeit für Fritz und Franzi?
Ja, das kriege ich schon gut aneinander vorbei. Aber es ist tatsächlich meine ganz, ganz grosse Leidenschaft. Ich sitze 3 bis 4 Mal, wenn es geht, 5 Mal in der Woche auf dem Rad. Ja.
Was ist das für ein Rad? Ein Mountainbike? Also
ich
kann, oder
bist du ein Gümmeler? Ja, ich habe 4 Räder, 2 Rennvelo, 2 Mountainbikes. Ich habe 2 in Zürich und 2 in Freiburg, wo die Familie wohnt. Ich pendle ja zwischen Zürich und Freiburg. Jetzt nicht jeden Tag, sondern immer am Donnerstag bin ich dann, vom Donnerstag bis zum Sonntag bin ich in Freiburg, bei der Familie. Freiburg im Breisgau, muss ich dazu noch sagen. Das ist der Ort, wo meine Frau geboren und aufgewachsen ist und unsere Kinder jetzt in die Schule gehen. Und so habe ich immer die beiden Standorte und habe natürlich auch an jedem Standort meinen ganzen Fuhrpark.
Woher kommt das? Ist das irgendwie, kannst du abschalten auf dem Velo? Weil es wird ja immer wie intensiver im Verkehr, der Verkehr wird immer wie dichter und für Velofahrer eigentlich immer wie unangenehmer.
Ja, darum eben Mountainbike. Also ich bin von Zürich in 5-6 Minuten irgendwo im Wald Richtung Zürichberg fahre, Pfannenstiel, Greifensee. Und dann sehe ich, verkomme ich keinen Mensch und Verkehr habe ich schon gar keinen. Und genauso im Schwarzwald, das ist eigentlich die Hochburg für Mountainbiker. Darum fahre ich weniger Rennvelo fahre ich eher so auf dem Smart-Trainer, also zur Nacht oder wenn es dunkel ist und ich nicht mehr auf der Straße oder auf dem Waldweg bin oder auch auch im Winter dann.
Du bist nachher nach der Schweizer Erfahrung vom Fernsehen zum deutschen Fernsehen gegangen, also zu Sat.1. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie das funktioniert hat. Wer war zuerst dort? Der Urs Rohner war ja in einer ganz berühmten Anwaltskanzlei tätig.
Ja.
Und, aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher, das kannst du mir vielleicht bestätigen. Und er hat irgendwie den Sat.1-Konzern beraten und ist nachher als Anwalt, der vom Fernsehen eigentlich überhaupt gar nichts verstanden hat, außer vielleicht die rechtliche Situation, ist Chef geworden von diesem Konzern.
Ja, also es ist tatsächlich so, der Urs Rohner war zuerst, war der erste Schweizer. Er hat dann Roger Schawinski geholt und Roger Schawinski hat mich geholt. Wobei dazu muss ich gerade sagen, mich geholt, er hat mich vorgeschlagen. In Deutschland läuft es ja so, dass man gerade in so einem grossen Konzern wie ProSiebenSat.1, da muss man einen aufwendigen, langwierigen Prozess durchlaufen, einen Bewerbungsprozess. Da gibt es den sogenannten Betriebsrat und den muss man dann sich vorstellen und von seinen Plänen und Absichten erzählen. Und die haben mich sehr, sehr kritisch beäugt. Also die haben gesagt, warum braucht es jetzt noch einen Schweizer? Jetzt haben wir schon 2 Schweizer, es kommt noch einer. Gibt es eigentlich niemanden im Haus, wo das auch kann? Also ist dort die Magazinchefstelle ist frei geworden. Und von dort habe ich es nicht ganz so einfach gehabt. Das heisst, der Roger hat mich zwar vorgeschlagen, aber ich habe mich dann selber ins Getümmel stürzen und die Leute überzeugen. Und das ist mir offenbar gelungen. Ich würde sagen, heute rückblickend wahrscheinlich hat mir der gesunde Menschenverstand ziemlich gut geholfen dort in dieser Zeit. Oder so. Das mögen ja die Deutschen noch sehr gern, wenn jemand so sehr pragmatisch, unaufgeregt an die Sache hergeht. Und, ich glaube, ich konnte überzeugen durch meine Art, das gute Zuhören, Fragen stellen. Ich habe auch durchaus gesagt, wo meine Schwächen liegen oder wo ich vielleicht noch, wo ich sehr auf eine gute Zusammenarbeit angewiesen bin und auf Unterstützung. Und das hat offenbar am Schluss dann überzeugt.
Urs Rohner. Also Urs Rohner ist ja einer, der mitgeholfen hat, Credit Suisse zu beerdigen. Und man hat schon fast ein bisschen das Gefühl, er wäre, das sage ich jetzt persönlich, oder? Vielleicht gescheiter in der Anwaltskanzlei geblieben. Er ist dann Fernsehen machen oder in den Konzern hineingegangen. Das hat nicht so wahnsinnig einwandfrei funktioniert. Und er ist dann zurückgekommen und ist dann unter anderem Präsident geworden von der Credit Suisse vom Verwaltungsrat. Hat das relativ lang durchgestiert mit Haufen Fehlentscheidungen. Wie hast du ihn damals erlebt als Jurist ohne Fernseherfahrung?
Also wir haben uns tatsächlich ein bisschen überschnitten. Das heisst, er war noch einige Monate im Amt, wo ich gekommen bin. Das heisst, ich kann wenig zu seiner Tätigkeit sagen als Vorstandsvorsitzender von Pro7sat.1. Was ich gehört habe dort mal, ist, dass er durchaus gut ankommt bei den Leuten. Er hat eine sehr gewinnende Art gehabt, ähnlich wie der Roger, sehr leidenschaftlich und sehr euphorisch und hat ein gutes, smartes Auftreten gehabt. Ich bin heute mit ihm privat befreundet, aber zu seinen beruflichen Tätigkeiten nach Pro7sat.1 dazu kann ich mich eigentlich nicht äußern.
Und der Roger Schawinski ist dann noch geblieben und du bist glaube ich der, der am längsten dort ist geblieben, oder?
Also was, genau.
Was die anderen Schweizer fortgewindet hat, ist der Wind bei dir noch nicht angekommen.
Ja, also der Roger besteht darauf und betont immer wieder, und das ist auch so, ich habe das hautnah miterlebt, er hat selber entschieden, den Job zu verlassen, also seine Position aufzugeben, ist nicht jemand weg rationalisiert worden oder weg gespart worden, sondern er hat aus eigenen Stücken entschieden, dann in die Schweiz zurückzukommen. Er hat dann gerade daraufhin noch ein Radio 1 gegründet. Und ich bin dann noch ein Zeitchen geblieben, aber ich bin dann tatsächlich weggesparrt, wegrationalisiert worden. Also ich hätte noch irgendeine Position dann können in München übernehmen. Da ist ja dort mal in Berlin daheim gewesen, am Gendarmenmarkt, mitten in Berlin-Mitte. Wunderbare Location, alles gut. Das ist dann aber irgendwie zu teuer geworden. Da hat man gesagt, man muss das alles zusammenlegen, alles nach München, unter Föhring. Und auch die ganzen Formate, die Inhouse-Formate, die ich verantwortet habe, die sind dann nachher irgendwie eingestellt worden oder ausgelagert worden, wie man das ja bei grossen Sendern heutzutage macht. Und dadurch hat man auch die Identität verloren beim Sender. Also, oder ich hatte noch ein Team von etwa 200 Leuten, die alle brennt für Sat.1. Die haben gesagt, ich bin Sat.1-Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Ich finde es geil da. Oder? Und am Schluss sind die meisten Formate eigentlich von Produktionsfirmen produziert worden, umgesetzt worden, wo heute für Pro7 und morgen für Vox und übermorgen für RTL arbeiten. Da hast du keine Identität mehr für den Sender. Und ja, und dann hat mich ja dann der Ruf aus Zürich ereilt, vom Marc Walder, vom CEO von Ringier, dass er jemanden braucht für die Schweizer Illustrierte.
Darf ich schnell bei Sat.1 bleiben? Du hast damals eine Lebenspartnerin gehabt, das ist Bettina Rust, ist das gewesen.
Genau.
Und sie hat eine Sendung bekommen, die hat geheissen «Talk im Turm». Ja. Also man hat dort ein bisschen wollen, den Christiansen und so weiter, hat man wollen Konkurrenz machen, den klassischen Sender, in diesem Polit-Talk innen. Und dort hast du ja das erste Mal für so einen Mikroshit-Storm erlebt, in dem man dir gesagt hat, die kommt das ja nur rüber, weil sie mit dir befreundet ist. Und damals war noch nicht so ein wahnsinnig Internet aktiv gewesen. Heute gibt das wahrscheinlich eine mega Geschichte, oder? Und damals ist einfach, glaube ich, der Spiegel, der darüber geschrieben hat.
Ja, und Bildzeitung und noch so ein paar andere. Ja, das ist halt, wo die Liebe hinfällt. Das hat man halt einfach irgendwie nicht können steuern. Also wir haben uns natürlich kennt, bevor es dann zur Diskussion gestanden ist, ob sie die Sendung übernimmt. Ich habe dann am Roger auch gesagt, dass wir privat liiert sind und das hat in einem Moment ziemlich in Aufregung versetzt. Aber wir haben das dann trotzdem umgesetzt. Ich bin tatsächlich für die Sendung verantwortlich gewesen. Allerdings ist es ja relativ schnell dann wieder eingestellt worden. Es ist nicht ganz der grosse Erfolg gewesen, von dem man erwartet hat, dass es wird. Wir haben ja versucht, ein bisschen den Sonntag von Tele Zürich zu kopieren, indem man 3 Gäste einlädt und mit denen über verschiedene Themen redet. Und das hat das deutsche Publikum nicht wirklich angenommen. Und wir haben natürlich auch noch gegen Sabine Christiansen tatsächlich gesendet am Sonntagabend, was vielleicht der schwierigste Fernsehplatz überhaupt ist.
Sat.1 war nachher Geschichte gewesen, wie du gesagt hast, du bist zu Schweizer Illustrierten gegangen. Und das hat ein paar Jahre gedauert. Und dort hast eben du, das haben wir am Anfang vom Gespräch gesagt, eigentlich das erlebt, was ein Fußballtrainer erlebt. Also man wird geholt, also man wird angefragt, bist du in der Lage, das Blatt zu wenden? Und nachher, wenn man das Blatt gewendet hat, dann ist vielleicht der Wender jetzt ein bisschen zu stark gewesen, so wie ein Heuwender oder ein bisschen. Und dann plötzlich ist man nicht mehr gefragt. Ist das blitzartig gekommen oder hast du es gespürt, jetzt kommt es vermutlich nicht so gut?
Also zuerst mal bin ich mit wahnsinnig viel Vorschusslorbeeren und sehr viel Respekt empfangen worden. Also es ist der Mann, der in Sat.1 in Deutschland am grossen Rat gedreht hat, der kommt jetzt quasi zurück in die Schweiz mit dieser grossen Erfahrung international und so weiter. Und sollen sie ein SEO vor dir mal bringen? Ich habe, glaube ich, einen guten Start hingelegt. Ich hatte ziemlich klare Vorstellungen gehabt, was ich mit dieser Schweizer Striete vorhabe und möchte umsetzen. Und also ich will aus dieser Biederkeit und aus dem Piefigen rausnehmen und habe sie versucht, moderner zu machen. Habe auch zum Teil gegen Widerstände jetzt nicht nur auf klassische People-Geschichten gesetzt, sondern auch auf Reportagen. Also ein Beispiel, wenn man gewusst hat, der Dalai Lama kommt in die Schweiz, dann hat man halt den Dalai Lama versucht zu besuchen in seinem Daheim. In Indien war das dort mal, wo er gelebt hat. Bin jetzt aber nicht ganz sicher. Oder man hat ihn begleitet auf einer Reise, die er in einem anderen Land gemacht hat, als Vorschau dann auf den Besuch in der Schweiz. Also man hat so versucht, ein bisschen internationaler und hochwertiger und auch journalistischer an Themen herzugehen. Und das ist am Anfang sehr, sehr gut angekommen. Und ich habe eigentlich wenig Widerstand gespürt. Im Gegenteil, viel Goodwill, viel Unterstützung auch von Ringe selber, also vom Verlagshaus, von den Verantwortlichen. Und ich weiß gar nicht so genau, wo der Bruch passiert ist. Letztlich geht es am Schluss immer um Zahlen. Und wenn Zahlen nicht stimmen, also wenn der Verlag das Gefühl hat, 40'000 Exemplare verkauft die Exemplare pro Woche am Kiosk, lange nicht, es muss mehr sein. Und man verspricht sich vom anderen Chefredakteur eine bessere Performance. Dann ist es halt um einen geschehen. Oder? Und dann wird man ausgewechselt. Tatsächlich, du hast es gesagt, wie ein Trainer, ein Fußballtrainer. Das war ein schwieriger Moment für mich. Es ist auch passiert, ein paar Tage nach der Geburt von meiner Tochter. Das ist also zuerst eine absolute Euphorie und gut Feeling. Und dann ist die Entlassung gekommen. Und das ist, an dem habe ich lange zu knacken gehabt, tatsächlich. Ja.
Aus der heutigen Sicht, wenn du jetzt so schaust, ist das gerechtfertigt gewesen, dass du knackt hast daran? Hättest du nicht können sagen, hallo, oder? Okay, ich habe meinen Job gemacht. Wenn die mit mir nicht einverstanden sind, dann beuge ich mich nicht, sondern ich habe eine gewisse Idee, wie man das Blatt machen möchte. Mm. Und wenn der Verlag der Meinung ist, es geht halt so nicht, dann bin ich da mal weg. Dann kann ich jetzt den Vaterschaftsurlaub genießen, oder?
Ja. Natürlich sieht man mit Distanz sieht man die Sachen immer anders. Aber ich habe das schon, wie eigentlich alle die Positionen, die ich inne hatte und durfte inne haben, habe ich mit wahnsinnig viel Herzblut und mit Leidenschaft und vielleicht manchmal mit fast zu viel Engagement gemacht. Also muss ich vorstellen, die Schweizer Städte ist schon mit das wichtigste Produkt im Haus Ringier. Also zu der besten Zeit hat der Nessi mehr als 20 Millionen Gewinn abgeworfen im Jahr. Und wenn es sich ein bisschen wackelt und schwankt, dann ist Alarm im Haus. Und darum hat es auch relativ viel Wechsel gegeben in der Chefredaktion und hat immer wieder neu austariert und neu justiert und neu optimiert und versucht, die SI auf Vordermann zu bringen. Und wenn ich sie heute anschaue, ich sehe sie nur noch selten, muss ich sagen, sie ist sicher handwerklich sehr gut gemacht, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man sie müsste anders oder besser machen, um vielleicht zu den alten Zeiten zurückzukommen, weil das hat noch einen Bruchteil von den Leserinnen und Lesern, die sie hatten zu meiner Zeit. Also wir haben eine Million Leserinnen und Leser gehabt und rund 40'000 Verkauf im Kiosk. Heute ist es ein Bruchteil.
Also Print, kann man sagen, hat generell eigentlich Schwierigkeiten enorm, heute. Enorm. Es geht ja nicht nur um das, wo die Probleme reinläuft. Ja. Und darum ist es ja spannend, was du erzählt hast von Fritz und Franzi, oder? Dass die eher in einem Wachstum begriffen sind.
Ja, wir reiben uns manchmal selber die Augen und können es kaum glauben, wenn ja zweimal im Jahr werden die Leserschaftszahlen erhoben und ausgewiesen, immer so mit einer leichten Verzögerung von einem halben Jahr. Und wir haben tatsächlich jetzt seit 7 Jahren jedes Jahr zweimal mehr Leserinnen und Leser. Und auf die Frage, ja, wie machen die das? gebe ich immer die Antwort, das ist nicht ein einziger Grund, das ist eine Vielzahl von Gründen. Also das erste Mal ist es einfach ein ganz grossartiges, fantastisches Team. Wir haben ja auch in den letzten Jahren unser Angebot ausgebaut, und jetzt nicht nur online, sondern auch mit den Kindergartenheften, mit dem Berufswahlheft. Wir sind auf den sozialen Netzwerken sind wir sehr, sehr viel aktiver. Wir haben eine eigene Social-Media-Managerin mit Kate Brodersen, die einen unglaublich guten Job macht und sehr viel dafür dazu beiträgt, dass mir einfach dass der Name und die Marke Fritz und Frenz sind bewusst ist von der Bevölkerung und von den Eltern. Wir haben den gratis Schulversand, also wir liefern tatsächlich einen Teil von unseren Heften gratis an die Schulen. Und die verteilen es dann an die Kinder und die Kinder bringen es mit heim und so. Und die Eltern kommen in den Genuss von unserem Ratgeber. Und ich glaube schon, dass es einfach ein gutes Gespür ist, das wir haben. Also, erstaunlich ist ja, wie viele positive Rückmeldungen wir bekommen. Ich meine, ich habe beim Blick geschafft, ich habe bei der SI geschafft, ich habe beim Schweizer Fernsehen geschafft. Da hörst du in der Regel entweder nichts oder dann hörst du negative Reaktionen. Das ist so ein bisschen das, wo leider die Regel ist. Also warum bringt ihr immer den? Und bringt doch mal nicht immer das Vreni Schneider, sondern irgendwie die Erika Hess, was weiß ich, hat es damals mal geheißen. Und heute würde ich sagen, habe ich 98% positive Rückmeldung. Also ich glaube es manchmal gar nicht. Die Leute, die einfach schreiben, herzlichen Dank, vielen Dank, dass es sie gibt. Und ich finde, alles, was sie machen, ist grossartig. So Mails komme ich über jeden Tag. Oder wenn Leute ein Abo kündigen, dann können sie sich noch erklären und fast entschuldigen und sagen, sie haben mich jetzt 10 Jahre wunderbar begleitet mit meinen Kindern und jetzt sind sie gross und jetzt brauche ich sie nicht mehr, aber ich tue sie gerne weiterempfehlen und ich lese sie noch online und überhaupt machen sie weiter so.
Können wir ein bisschen über das Familienmodell von der heutigen Zeit reden und über das Familienmodell vor vielleicht 50 oder 60 Jahren? Ich möchte mal etwas in die Runde werfen und sagen, wir sind heute ein Land von Egoisten geworden. Also Mütter wollen arbeiten, Väter wollen arbeiten, der Staat bietet immer wie mehr. Also er muss irgendwelche Krippen anbieten, er muss sie sogar noch finanzieren. Irgendwie geht irgendetwas, eine Grundlage vom Leben verloren. Also wenn wir zurückblenden jetzt, klassisches Modell, das höre ich jetzt sicher viel nicht gern, dass der Mann ist gearbeitet, die Frau war daheim und hat sich absolut nicht unterprivilegiert gefühlt, sondern hat den Blausch gehabt, dass sie Kinder dürfen grossziehen und eine richtige Familie haben. Weil man eigentlich die Familie als Zentrum angeschaut hat, von ein bisschen von der Glückseligkeit. Und das ist ja heute im Prinzip völlig verrissen worden. Also der Staat fordert die, sagt den Frauen, die früher weniger Ausbildungschancen hatten und heute heissen sie, du kannst doch nicht Medizin studieren und dann gehst du einfach Familienmutter machen, sondern wir erwarten von dir, die teure Ausbildung, die du hast, dass du die auch amortisierst und unserer Gesellschaft etwas zurückbringst. Könnte man sich eigentlich wieder ein bisschen zurücksehen nach einem klassischen Familienmodell?
Das ist eine grosse Frage. Also, persönlich bin ich da extrem entspannt und glaube ich tiefenentspannt und auch sehr, sehr tolerant unterwegs. Also mir ist jede Familienform, die es gibt, ist mir recht und ich kann jeder etwas Positives abgewinnen und ich habe im Bekannt- und Freundeskreis alle Modelle, die es gibt, also von alleinerziehend über 3 Generationen Haushalt bis hin zu 2 lesbische Mütter, die Kinder grossziehen und ich muss sagen, ich kann nicht erkennen, dass es sie meint oder in einem anderen Fall besser oder schlechter geht. Ich finde entscheidend in der Erziehung sind die 5 V. Und ich zitiere da den Oskar Jenny, den Kinderarzt und Nachfolger vom Remo Lago im Kinderspital in Zürich. Und er sagt, die 5 V bestehen aus dem Vertrautsein als Bezugsperson, als Eltern, Vertrautsein, verständnisvoll sein, verfügbar sein, verlässlich und voller Liebe. Das sind die 5 V. Und wenn du die beherzigst, machst du ziemlich vieles richtig. Und ob das nun 2 Mütter machen, oder, also 2 Frauen, oder eine Mutter alleinerziehend oder ein Vater alleinerziehend, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Man weiss ja heute aus der Wissenschaft, dass Resilienz auch besteht dadurch, dass es eine wichtige Bezugsperson gibt im Leben eines Kindes. Und das muss nicht zwingend der Vater oder die Mutter sein. Das kann auch der Nachbar sein, der Lehrer. Das kann ein guter Freund sein. Das kann der Götti oder das Gotti sein. Also eine wichtige Bezugsperson, das ist entscheidend, aber es muss nicht zwingen. Das nimmt ein bisschen Druck von den Eltern, finde ich, dass die Eltern nicht für alles verantwortlich sind.
Aber nochmal auf das Familienmodell zurückzugehen. Der Staat hat der Familie einen Bruchteil geliefert früher, sondern die Familie hat sich selber organisiert. Sie sind auch finanziell autonom gewesen. Also sie haben nicht vom Staat können erwarten, dass sie irgendwie unterstützt werden oder nur noch minimal. Es hat auch nicht viele Firmen gegeben, die Krippen angeboten haben. Mhm. Das war eine Seltenheit gewesen. Und trotzdem hat ja alles eigentlich funktioniert. Haben wir nicht übertrieben jetzt?
Ja, also.
Du denkst nachher?
Ja, persönlich, ich kann nicht auf andere schliessen, aber unsere Kinder sind nur kurze Krippen gegangen, sind die meiste Zeit daheim gewesen, bevor sie im Kindergarten sind. Das war eine Umstandsschule, dass ich dort gerade ohne Arbeit war. Und ich habe die Zeit unglaublich genossen. Ich würde niemanden aber verurteilen, der jetzt Kind halt mit 2 oder 3 in die Krippe tut und dann nahtlos übergeht in den Kindergarten, sodass beide Eltern arbeiten können. Ich finde, jedes Modell hat sicher seine Vorteile, vielleicht auch seine Nachteile. Wo ich mit der einig bin, ist tatsächlich, dass vielleicht der Staat sich mehr auch aus diesen Sachen raushalten. Auf der anderen Seite, die Angebote, wenn man die kann schaffen und sie sind bezahlbar, das ist das Entscheidende, dann finde ich das eine wunderbare Sache. Und ich würde mir wünschen, dass es teilweise weniger Auflagen gibt für die Kitas. Da höre ich ja Geschichten, die glaubt man ja gar nicht. Also wenn Kitas eingestellt werden, weil irgendwie sanitäre Anlagen nicht ganz so sind, wie irgendeine Norm vorschreibt, dann finde ich das eher bedenklich, wenn dort engagierte Kita-Leiterinnen und Leiter am Start sind.
Aber das haben wir ja, das zieht sich durch unser ganzes Leben, oder? Eine Hebamme ist heute nicht mehr eine Hebamme, sondern die ist ausgebildet bis zum geht nicht mehr, oder? Die hat ein Studium hinter sich. Und vielleicht, wenn man das mit einer Hebamme vergleichen vor 50 oder 70 Jahren, ist sie zwar theoretisch um Faktoren viel besser, aber ob sie der Frau bei der Geburt viel besser helfen kann, das ist ja eigentlich nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall kostet es viel mehr, bis so jemand tätig ist. Und du hast von den Kitas geredet. Mm. Die Anforderungen steigen ja auch an die Betreuerinnen und Betreuer in den Kitas. Mm. Also auch dort laufen wir irgendwann her, dass jemand, der herzensgut ist, der wirklich gut schaut zu den Kindern oder, und aufpasst und nichts passiert und eine Art eine Mutter- oder eine Vaterersatzrolle kann spielen ein bisschen weit in dieser Kita, dass die Kinder wirklich gerne gehen. Also nicht schreien, wenn sie abgegeben werden, sondern im Prinzip gerade reinspringen und gehen spielen miteinander zusammen. Und jetzt plötzlich verbietet man so jemandem in einer Kita aktiv zu sein, weil die grundlegende Ausbildung nicht da ist. Ist nicht auch das ein bisschen übertrieben?
Ja, tatsächlich. Ja, das mag sein. Ja. Und, ich habe allergrössten Respekt für jeden Mann, für jede Frau, die diesen Beruf erlernt. Sei es nun Kindergärtner, Kindergärtnerin oder dann Lehrperson. Ich wäre übrigens gerne selber Lehrer geworden. Ich hatte das fest vorgehabt und ich bin dann gescheitert am Musikinstrument. Also es ist mal, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber dort mal eine Bedingung gewesen, dass man als Primarlehrer oder dass man überhaupt, wenn man ins Lehrerseminar geht, dass man ein Musikinstrument spielt. Und ich bin also an der Blockflöte gescheitert letztlich und von dort habe ich dann einen anderen Weg eingeschlagen. Aber ich finde es grundsätzlich auch in Ordnung, dass heute auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger einen Lehrerberuf erlernen können und so und ausüben, um so die Lehrerknappheit können, dem zu begegnen. Also das finde ich grundsätzlich eine gute Sache, wenngleich ich weiss, dass der LCH, der Lehrerverband, das nicht unbedingt so gerne sieht.
Kommen wir noch ganz kurz zu den Zeitgeistthemen wie Woke oder Gender oder was auch immer zurück. Wie gross ist der Druck auf dich als Leiter von Fritz und Frenzy, diesen Themen einen gewissen Platz zu geben? Widerspricht dir das fast ein bisschen? Oder sagst du, ja, okay, wir müssen jetzt einfach, weil es gehört jetzt einfach zum Zeitgeist dazu?
Also wie gesagt, Druck gibt es einfach überhaupt gar keinen. Also muss ich das so vorstellen, wir haben eine Stiftungsratspräsidentin, die einfach im Glück ist, dass das Magazin so gut läuft, so gut funktioniert, maximale Autonomie und Freiheit uns gewährt. Ich sehe Ellen Ringe regelmäßig zu Stiftungsratssitzung oder auch übers Jahr, aber wir reden über 1000 Sachen und nicht über Themen, die wir jetzt umsetzen. Das war anders gewesen bei Ringe oder auch bei anderen Medien, die ich geschafft habe, wo eine Geschäftsleitung immer wieder stark auch Input gegeben hat oder hat wollen, dass man die Themen umsetzt.
Ich denke jetzt eher an einen Aussendruck, weißt du, jetzt nicht einen Innendruck, nicht von der Geschäftsleitung oder so, sondern dass du dein Magazin auch zeitgeistkonform musst umbauen.
Ja, ich spüre den Druck ehrlich gesagt nicht. Also ich ich habe auch gute Argumente, wenn jetzt mir jemand schreibt, jetzt machen Sie mal etwas zu dem und dem Thema, habe ich in der Regel gute Argumente, um zu sagen, entweder wir haben das Thema schon aufgegriffen oder wir gehen es gerne an, aber vielleicht ein bisschen auf eine andere Art, ein bisschen mit einem anderen Zugang. Wir haben immer auch noch die Möglichkeit, Themen nur online auszuspielen, das heisst Online-Only-Text und vielleicht, wenn sie gut funktioniert, dann auch noch ins Heft zu übernehmen. Also wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Ich spüre überhaupt sehr wenig Druck, also ich muss sagen, in meinen bald 40 Jahren im Journalismus ist, glaube ich, das der Job, wo ich am wenigsten Druck verspüre.
Kann das so sein, dass sie so ein bisschen in einer Glocke drin sind? Also die 250'000 Leute, die da um die umschwirren in der Leserschaft, das sind natürlich Gleichgesinnte auf eine Art, einen Moment lang. Oder? Warum sollen die Druck auf dich ausüben? Wenn du natürlich jetzt bei einer SC bist, wo du da fast ein Millionenpublikum musst unterhalten musst, sieht die Geschichte vielleicht schon ein bisschen anders aus. Oder?
Ja, also ob es jetzt eine Glocke, eine Blase ist, es sind in dem Sinn gleichgesinnte Menschen, die vielleicht mit ähnlichen Themen konfrontiert sind, mit ähnlichen Erfahrungen und auch vielleicht mit ähnlichen Ups and Downs und Glücksmomenten, die sich abwechseln mit kurzzeitiger Verzweiflung und Fassungslosigkeit. Das kennen wir ja alle als Eltern. Ja, so gesehen habe ich vielleicht aus dieser Leserschaft jetzt ein bisschen weniger Druck, sondern einfach mehr Dankbarkeit tatsächlich.
Du hast rein buchhalterisch etwa 3-4 Jahre noch vor dir bis zu deiner Pension. Mhm. Und der Länder Ringier, ich weiß nicht ganz genau, was sie für einen Jahrgang hat, aber auch sie wird in einem gewissen Alter sein. Der Michael Ringier vermutlich auch. Also irgendwann lässt die Finger ein bisschen davon und sagst, jetzt werden wir eigentlich noch ein bisschen das geniessen, was wir erschaffen haben. Wie geht es weiter? Also wenn Ellen Ringier sagt, jetzt werde ich die Stiftung übergeben, gibt es eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger, der auch im schlimmsten Fall würde für die Finanzen sorgen?
Also ich kann dich insofern beruhigen, dass es natürlich Überlegungen gibt und Vorkehrungen und Gespräche und Massnahmen. Also ich kann da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber die Stiftung wird es auf jeden Fall weitergeben. Selbst wenn Ellen jetzt eines Tages sagt, ich möchte das übergeben in jüngere Hände. Wir haben ja einen Stiftungsrat, da gibt es auch einen stellvertretenden Stiftungsratspräsidenten mit dem Ernesto Ferro. Es gibt verschiedene Überlegungen und Möglichkeiten, aber es wird nicht so sein, dass jetzt die Stiftung sozusagen würde verschwinden, wenn Ellen mal die Leitung würde abgeben. Ich meine, ein gutes Beispiel, der Beat Richner, der Arzt in Kambodscha, den ich übrigens auch besuchen als Chefredakteur der SI, der ja eine ganz wunderbare Sache aufgebaut hat in dem Kambodscha mit dem Kinderspital. Als er gestorben ist, ist ja nicht einfach das Ende von seiner Stiftung, sondern es ist ja weitergegangen. Und das wird bei uns genauso sein.
Das ist unglaublich, wie das ist. Es ist ja riesengroß, oder? Ja. Die Kinderspitalstiftung in Kambodscha. Ja. Das sind ja mittlerweile mehrere Krankenhäuser.
Und wenn man das einmal gesehen hat, selbst mit eigenen Augen, also das schudert mich gerade. Ich habe gerade Gänsehaut. Also das ist etwas vom Eindrücklichsten, was ich in meinem Leben erlebt habe. Nur schon für das bin ich dankbar, dass ich Journalist geworden bin, um so etwas selber zu erleben.
Er hat es ja Wert gebracht, auch die Regierung reinzuholen. Also nicht Korruption. Gegen die Regierung, sondern ja. Mit der Regierung.
Und sein grosser Verdienst ist, dass es im Spital keine Korruption gibt. Es darf jeder Mann und jede Frau mit seinem Kind darf in das Spital kommen und wird gratis behandelt. Und das führt aber dazu, dass am Morgen die Schlange ums ganze Gebäude herumgeht, mehrere hundert Meter. Und die Kinder sind ganz still und ganz ruhig. Und die Eltern warten im Schatten oder an der prallen Sonne, bis sie drankommen. Das ist unglaublich.
Beat Richner wäre einer gewesen, der einen Nobelpreis verdient hätte.
Ja, 100%.
Traurig, absolut. dass das nie geklappt hat.
Ja. Das Swiss Award hat er bekommen. Das ist natürlich nicht zu vergleichen.
Ja. Das ist nicht zu vergleichen. Genau. Jetzt, Fritz und Frenzi gehört zu einer Stiftung. Und eine Stiftung wird mit einem Stiftungskapital alimentiert. Und Ellen Ringier ist eine wohlhabende Frau, die das, ich sage jetzt mal, locker hat können machen. Sagen, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Wir probieren das jetzt mal. Das ist eine Herzensangelegenheit für mich, für ältere und junge Menschen etwas zu machen. Sind ihr intern gewinnbringend, also verdienen die genug oder brauchen die laufend eigentlich neues Stiftungskapital?
Das Gute ist ja, oder das Gute Tatsache ist, dass eine Stiftung gar keinen Gewinn darf machen. Und wir machen auch keinen Gewinn, also wir kommen immer gerade eben aus. Tatsächlich ist es so, dass Ellen Ringe mit ihrem Privatvermögen am Anfang sehr stark die Stiftung unterstützt hat. Nicht mit dem Geld vom Haus Ringe oder von ihrem Mann, sondern mit ihrem Privatvermögen aus ihrer privaten Schatulle. Und sie hat das Geld teilweise dann auch wirklich der Stiftung geschenkt, oder zum einen grossen Teil, und nicht zurückgefordert. Und, aber seit einigen Jahren sind wir tatsächlich sehr viel professioneller eingestellt und so braucht es die finanzielle Unterstützung von der Stiftungsresidentin weniger oder gar nicht mehr, weil inzwischen haben wir sehr ein sehr ausgeklügeltes Fundraising. Wir haben eine eigene Fundraiserin mit der Valentina Rotta, die nichts anderes macht als Geberstiftungen, also Stiftungen, die Geld haben, uns geben. Wir sind eine Nehmerstiftung für verschiedene Projekte.
Also es gibt übergeordnete Stiftungen, die euch als Substiftung wieder alimentieren.
Ja, es gibt eben Geberstiftungen, wie eine Jacobs Foundation oder eine Mercator Stiftung, also Stiftungen, die sehr viel Geld haben. Und da kann man Gesuch stellen und die geben einem dann vielleicht einen Batzen, möglichst viel, wie wir dann hoffen, dass wir können zum Beispiel die Kindergartenheft gratis verteilen, Kindergärten oder andere Projekte umsetzen. Also wir haben unser Budget, es ist etwas über 3 Millionen und 1 Million sind tatsächlich ist Fundraising, 1 Million sind Werbeeinnahmen, wir sind ja nicht werbefrei und der Rest ergibt sich durch Abo-Verkäufe und durch Einzelverkäufe und was sonst noch so.
Aber der Kopf Ellen Ringe ist ja wahrscheinlich gleich wahnsinnig wichtig, weil ich kann mir vorstellen, sie geht an eine Party und dort sind die gehobenen, nicht gerade 10'000, aber die gehobenen 100. Und dann ist halt vielleicht jemand, ein Vertreter von der Jakobsstiftung, per Zufall angehört. Und dann kann Ellen Ringe mal die Frage stellen, wie wer sagt, könnt ihr dir helfen? Dann kann ja dann sagen, los, sagen dem Nick Niethammer, er soll doch mal ein Gesuch stellen.
Ja, also Ellen geht nicht gerne Partys, das muss ich mal vorausschicken. Aber es gibt tatsächlich die lustige Geschichte, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber sie wird eigentlich immer wieder erzählt, Ellen erzählt sie manchmal selber. Sie gilt wirklich als eine von der hartnäckigsten Fundraiserinnen, die es überhaupt gibt. Und es gibt also tatsächlich die Geschichte, dass wenn jemand, der Geld hat, ihr begegnet in Zürich und jetzt nicht gerade Lust hat, irgendwas in ein Gespräch verwickeln zu lassen, ob er nicht vielleicht Lust hätte, mal uns wieder zu unterstützen, dann wechselt er die Strassenseite. Also um möglichst den Moment aus dem Weg zu gehen, mit ihr in ein Gespräch zu kommen, wo dann dazu führt, dass sie sagt, hey, wir warten dringend wieder mal auf den Batzen von dir, wäre es jetzt nicht an der Zeit und so. Also das ist so, das zeigt ein bisschen, sie ist sehr, nach wie vor sehr hartnäckig und sehr leidenschaftlich unterwegs, aber vor allem natürlich die Valentina Rotta, unsere Fundraiserin, die dort den Hauptjob macht. Aber es stimmt, sie ist der Kopf vom ganzen Konstrukt und sie ist nach wie vor sehr, sehr, sehr wichtig.
Wie nimmst du den Ringe-Konzern noch heute noch wahr? Du kannst jetzt so ein bisschen im Windschatten segeln, mit der Ellen Ringe ein bisschen. Und du bist mehrmals sogar bei dem Ringe-Konzern angestellt gewesen. Du hast immer noch ein bisschen güchseln, was dort eigentlich läuft.
Ehrlich gesagt, ein bisschen weniger. Es ist ja so, dass ja die Redaktionen, die ich geschafft habe, also vor allem die Schweizer Städte, die sind ja nicht mehr im Pressehaus an der Tüferstrasse, die sind ja dort im Flurpark, Zürich Altstädt abgezügelt. Also von dort habe ich die Leute, mit denen ich regelmäßig zu tun habe, die sehe ich gar nicht mehr jeden Tag. Und tatsächlich beim Blick kenne ich noch ein paar Leute, aber wenn ich so dort das Impressum schaue, die meisten, sagen mir nichts, das sind alles auch Leute, die neu dazugekommen sind, das ist ja doch eine lange Zeit her. Aber ich verfolge das mit Interessen, aber ein bisschen leidenschaftslos, ganz ehrlich. Also das Ringehaus selber habe ich jetzt keinen engen Bezug mehr, wobei ich also die Zeit nicht möchte missen und sehr dankbar bin für jeden Tag, den ich dazu gebracht habe. Ich habe enorm viel gelernt, das ist keine Frage.
Vielleicht hast du den richtigen Moment gefunden, zum Abspringen aus diesen Medien. Also der TX-Konzern, börsenkotiert, immer noch stark mit der Familie involviert, versucht krampfhaft, ihren Tagesanzeiger am Leben zu erhalten. Sämtliche digitalen Ideen sind ausgeliefert worden in eine Firma, die man jetzt irgendwie für 3 Milliarden verkaufen will. Der Ringe gehört dort auch dazu. Also ich vermute, dort stehen mega turbulente Zeiten bevor. Und dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man bei Fritz und Franzi aktiv ist. Nick Niethammer, ganz herzlichen Dank, dass du bei Aktiv Radio vorbeigekommen bist. Es war mega spannend gewesen und merci, dass du mir geholfen hast, unsere Medienlandschaften so zu prägen.
Sehr gerne, vielen Dank.
Aktiv Radio Interview.